Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, dem LinkedIn Live und Podcast Format für alle Themen natürlich rund um Telemedizin und Digital Health. Mein Name ist Jan Zeckel und ich bin wie immer heute auch euer Gastgeber und habe mir für die Folge Nummer 10 einen, wie ich finde, sehr interessanten Gast eingeladen. Filippo Martino ist Arzt, hat sich aber schon sehr früh auch der digitalen Medizin verschrieben, hat die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin mitgegründet, ist aktuell Chief Medical Officer bei Casper Health, treibt dort schwerpunktmäßig die Themen rund um Tele-Reha mit voran, hat eine virtuelle Klinik quasi mitgegründet und aufgebaut, und über all diese Themen wollen wir heute sprechen. Filippo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Und wie immer wollen wir das Ganze interaktiv gestalten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch Themen interessieren, dann postet die gerne in die Kommentare. Wir nehmen die dann hier auch in die Diskussion mit auf. Und ich kann mir vorstellen, dass da heutige einige Fragen dazu kommen werden. Filippo, du hast einen super spannenden Werdegang gemacht. Du bist von Haus aus Neurologe. Und bis dann aber sehr frühzeitig, könnte man fast etwas provokativ formulieren, auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, sozusagen als Arzt in Richtung Beratung, in Richtung auch digitale Medizin. Vielleicht kannst du sozusagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal auch mitnehmen in die Zeit deiner beruflichen Ausbildung und des Werdegangs und uns vielleicht dann nochmal teilhaben lassen, was da für dich auch deiner Zeit ja die Motivation war, diesen Weg zu gehen.
Ja, sehr gerne. Also wie du es ja schon gesagt hast, ich habe Neurologie gemacht in dem anderen Leben quasi, an der Uniklinik in Dresden damals, ganz regulär nach dem Studium dann angefangen als Assistenzarzt dort zu arbeiten, konnte viel Erfahrung sammeln, war in ganz unterschiedlichen Abteilungen unterwegs, wie man das so braucht für seine Facharztausbildung, sei es Intensivstation, Notaufnahme, die Normalstation, spezifische Zentren, und habe mich dann angefangen, so ein bisschen nebenbei umzugucken. Man hat ja als Arzt nicht genug zu tun in der Klinik. bin dann aber tatsächlich so ein bisschen selber für mich auf das Thema Digitales gestoßen. Habe dann angefangen, mich so ein bisschen aus der Reserve zu locken, und bin dann einfach damals zu so einem Startup-Weekend gegangen und habe dann gesagt, so, okay, du hast eine Idee. Das war damals ein bisschen auch so der Trigger für mich. Das war damals eine Idee für ein Notfallversorgungsmodell für Patientinnen mit Demenz, weil man schon häufig die Erfahrung auch gemacht hat, gerade die Patienten in der Notaufnahme, viel los, selbst wenn es noch frühere Stadien sind, allein die Aufregung. Ich meine, wenn ich jetzt mit einem Krankenwagen mit einem Schlaganfallverdacht ins Krankenhaus bin, wird, und vergessen, warum die Hälfte diesen Patienten ist natürlich dann entsprechend, ist es dann noch schwieriger. Bin dann damals mit der Idee einfach dorthin gelaufen, kannte niemanden, bin dann auch sehr motiviert, andere in unterschiedlichen Richtungen getrieben. Arbeit nebenbei, neben dem Team quasi angefangen, so mal den Weg zu gehen, wie baut man so ein Unternehmen auf, was überhaupt hinsteckt. Man hat keine Ahnung, gar keine Rolle, wie in der Ausbildung, die ich hatte. Ja. Und bin da mehr auf die Digitalisierungsschiene dann auch geraten, angefangen auf Konferenzen zu gehen, damals zum Beispiel, jetzt heißt es der DEMEA, früher war es Connect. Und wenn man dann als Arzt, sagen wir mal, möchte über die Flächen rennt und denkt, wow, das was ist denn alles möglich und was kommt bei mir in der Klinik? Wir waren in der Uniklinik ja schon ziemlich digitalisiert. Das digitale Visitenwagen, digitale Patientenakten. Aber wenn man dann, sagen wir mal, dort, und das ist jetzt ein paar Jährchen her, leuchtende Augen in die Gegend rennt und sagt, warum muss ich mal nach vier eben unleserlichen Dokumenten abschreiben, die? Das hat mich so ein bisschen gepackt. Da ist definitiv was, wo es so ein bisschen die Involvierung auch braucht. Wenn man auf der anderen Seite aber auch sehen, dass die nicht so richtig in die Versorgung ankommt, ist halt sehr schade. Ja. Das war ein Trigger, damit zu beschäftigen.
Okay, das war so um die Zeit 17, 18 rum oder wann war das eigentlich, dass wir das zeitlich nochmal einordnen können? Oder?
Genau, ja. Also ich bin damals 15, 16 habe ich losgelegt in der Klinik quasi und bin dann 2016 quasi angefangen, entsprechend dort mich so ein bisschen außerhalb zu orientieren, nebenbei so ein bisschen dieses eigene Startup-Vorhaben, wie Zeit wie halt war, so ein bisschen vorangetrieben und die Welt immer tiefer eingetaucht. Und dann kam für mich die Möglichkeit, was ich sehr, sehr spannend fand, und ich habe der Klinik jetzt gar nicht den Rücken gekehrt, weil ich gesagt habe, so, ach, naja, Patientenversorgung, nicht so mein Ding, im Gegenteil, ich habe immer super gerne am Patienten gearbeitet, trotzdem leider auch den halben Tag am Computer verbracht und Sachen dokumentiert und angeordnet, das ist ja die Kehrseite der Medaille, und dann die Möglichkeit bekommen, damals auszusteigen für ein Forschungsprojekt, was durch das Bundesministerium gefördert war, zusammen mit der TU Berlin und der Beratung, wo ich angestellt war, primär dann aber forschend tätig war, wo es darum ging, die Grundlagen für DIGAS zu legen, also in dem Projekt quasi darüber gesprochen worden ist mit den verschiedenen Stakeholdern, wie sind die Anforderungsbedingungen, was muss an Sicherheit gewährleistet sein und diese ganzen Themen auch an Evidenz, bis hin dann auch zur Unterstützung bei der Erstellung des Leitfadens dann in der Rolle dabei war. Und da hatte ich dann komplett Feuer und Flamme gefangen für dieses Thema. Und bin bis heute so ein Stück weit hängen geblieben. Ich glaube, dann ein, zwei Zwischenstationen. Es hat sich dann irgendwie so eine Chance nach der anderen ergeben bei tollen, wegweisende Projekten dabei zu sein, auch mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, wo man sagt, so, wow, da kann ich wirklich was lernen, die haben viel gesehen oder sind einfach auch Impulsgeber, das wir tun. Und bislang, sagen wir mal, in die analoge Klinik zumindest nicht zurückgefunden.
Ja, was war für dich damals dann auch wirklich so der Haupttreiber zu sagen, ich kehre quasi dem Klinikalltag den Rücken und stürze mich da an dieses DIGA-Abenteuer rein?
Also ich fand es besonders spannend, also ich habe vorher auch schon Forschung gemacht, mehr, man sagt immer so Nassforschung, so Zellkultur und so, und war vorher auch schon forschend tätig und hatte auch promoviert mit und war Vollzeit dafür ausgestiegen, sodass mich das Forschungsthema an sich sehr gereizt hat, und dann die Möglichkeit dabei zu sein, sagen wir mal, in so einem ganz, ganz kleinen Rahmen das vielleicht auch mit zu beeinflussen, was passiert. Also ich meine, man darf sich jetzt auch nicht überbewerten in dem Kontext, aber das Forschungsprojekt, der schon auch eine Rolle hatte und entsprechend ja auch gefördert worden ist, dass man sagt, so Mensch, das ist eine Chance, wirklich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, ganz kleines Rädchen, aber ein kleines Rädchen ein bisschen mitzudrehen. Und es war eigentlich nie der Plan, dann nicht zurückzukehren. Aber wie gesagt, es kam nur so eine Chance nach der anderen, wenn man dann erstmal in der Szene drin ist. Und es passiert ja auch unglaublich viel. War es eigentlich geplant, dann auch zurückzugehen? Das hat bislang, hat sich das nicht ergeben. Und es ist auch okay, so wie es gerade ist.
Ja. Jetzt hast du sozusagen ja beide Seiten auch intensiv für mehrere Jahre jeweils kennengelernt. Was würdest du sozusagen deinen Berufskollegen auch mit auf den Weg geben? Also gerade wenn es immer wieder um die Themen digitale Medizin, Digitalisierung geht. Also mir begegnen immer noch nach wie vor sehr viele Vorbehalte. Ja. Was ist sozusagen dein Eindruck an der Stelle und was erlebst du auch im Austausch dann mit Berufskolleginnen?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und, sagen wir mal, sich auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Das heißt, gar nicht die Tür aufzumachen, zu sagen, juhu, ich verschreibe jetzt alles, was irgendwie gerade Mode ist oder was Patientinnen und Patienten vielleicht auch sagen, was sie gerne hätten, sondern ich glaube, dass eine kritisch reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig ist. Und das ist das, was ich manchmal an der einen oder anderen Stelle vermisse, dass ich wirklich neutral, ich meine, wir werden wissenschaftlich ausgebildet, wir sollten evidenzbasiert Entscheidungen treffen für unsere Patienten. Das gilt in diesem digitalen Sektor ganz genauso. Was bedeutet auf der einen Seite, nicht jedem Hype hinterher zu rennen und zu sagen, wow, jetzt ist das und das möglich, wir machen das mal, sondern halt auch zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Bringt das meinem Patienten wirklich was? Denn es wäre nicht das erste Mal in der Medizin, dass wir lernen, dass Dinge, von denen wir denken, dass sie gut funktionieren, es doch nicht tun oder worst, ist sogar Schaden. Auch diese Beispiele haben wir leider. Und sich aber mit dem Thema fundiert auseinanderzusetzen und sich eine Meinung dazu zu bilden. Und da gehören so ein bisschen zwei Themen dazu. Klar, Zeit ist knapp. Kompetenzen aber auch zu tun, ist sicherlich ein Punkt. Und warum es unter anderem die Gesellschaft für digitale Medizin auch gab, einer der Gründungsgründe, entsprechend auch vorzubilden. Also man sollte in das Thema offen reingehen und das entsprechend halt auch so bewerten wie andere Dinge, weil häufig erlebt man Vorbehalte, wo man sagt, okay, bei dem Punkt in der öffentlichen Diskussion sind wir weg. Also wenn wir über Datenschutz reden, das ist ein wichtiges Thema, aber es gibt Standards, es gibt Vorgaben, die eingehalten werden müssen, um zum Beispiel DIGA auch zugelassen zu werden oder auch die Telemedizinanbieter mit den Plattformen. das sind sichere Plattformen, dann dort zu stehen, zu sagen, Mensch, der Datenschutz, das geht alles nicht und sich damit nicht gut auseinandergesetzt zu haben. Auf der anderen Seite aber unter Umständen, wie genau dies läuft. Mit den Faxen in der Klinik auch zum Beispiel, ja, da kann man anrufen, so sollte es nicht sein, aber so ist es, Realität. Ruft an, sagt, hallo, ich bin hier Dr. XY aus der Notaufnahme, ich habe jetzt Frau so und so hier. Ich weiß, sie ist bei Ihnen in der Praxis in Behandlung, können Sie mir mal die letzten Arztbriefe zufaxen? Und zumindest als ich in der Klinik war, so lange ist es jetzt auch nicht her, ist das teils dann auch passiert. Und das ist ein bisschen schizophren, diese Wahrnehmung, zu sagen, man legt stets an ein Thema an, wo wir reflektieren müssen, definitiv. Aber wir müssen mit gleichem Maßstab messen und vielleicht dann auch uns fundiert mit dem auseinandersetzen. Das geht mir manchmal.
Ja. Man merkt, dass du da ja auf jeden Fall auch als Brückenbauer unterwegs bist. Das war sicherlich auch einer der Haupttreiber, dann die Deutsche Gesellschaft für digitale Medizin zu gründen. Das ist ein Verein. Nun ist ja Vereinsrecht und Vereinsgründung in Deutschland auch an sich schon genommen ein spannendes Thema. Also lass uns da vielleicht jetzt auch nochmal drauf schauen. Also da muss man ja auch schon mal wirklich eine sehr ausgeprägte intrinsische Motivation zu haben, diesen Weg zu gehen, auch einen Mitstreiter zu finden, diesen Weg gemeinsam mit einem gehen. Was hat euch damals angetrieben und was war auch die Zielsetzung dahinter?
Ja, also der Trigger war so ein bisschen, kam auch aus meiner Arbeit dann in dem Forschungsprojekt, wo man sagte, man hat auch viel mit anderen Fachgesellschaften in Verbindung gestanden und es tauchten dann aber immer wieder auch übergreifende Fragen auf, wo es dann darum ging, wie sieht es aus mit der digitalen Aufklärung von Patienten für zum Beispiel für Studien oder über welche gemeinsamen Parameter können wir uns denn verständigen, dass sie die Qualität, was sind Qualitätsparameter für die Durchführung digitaler Studien zum Beispiel, welche Messlatte sollte angelegt werden an digitale Tools, die entwickeln sich super schnell, mache ich eine randomisiert kontrollierte Studie, die 1,5-2 Jahre dauert, kann es unter Umständen sein, dass sich das Produkt schon so weiterentwickelt haben, dass die Ergebnisse, die ja gut oder schlecht sein können, in dem Moment schon obsolet sind. Und man natürlich immer wieder daran, okay, gibt es denn irgendjemanden, der sich damit beschäftigt? Und viele der Fachgesellschaft, ich will gar nicht sagen, dass sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen, haben Arbeitsgruppen in der Kardiologie, in der Unfallchirurgie, Orthopädie, in der Neurologie, aber natürlich immer mit der Brille aus ihrer Fachrichtung heraus. Und es fehlte so ein bisschen die Klammer drumherum, zu sagen, wer nimmt denn die Themen mit, die so auf der Metaebene herumschwirren, die für alle eigentlich wichtig sind und bestenfalls halt auch für alle standardisiert ein Stück weit erstellt werden. Und nicht die Kardiologie hat komplett eigene Standards, müsste sie natürlich haben für ihre Fachrichtung. Aber es gibt halt übergreifende Themen, wo es gut wäre, eine gemeinsame Basis zu haben. Und weil diese Lücke so ein Stück weit gefehlt hat, und auch, sagen wir mal, so ein bisschen die Vorbehalte da waren. Das heißt, Mensch, es wird sich evidenzbasiert genug mit dem Thema digitale Medizin auseinandergesetzt. Was ich finde, mehr und mehr nicht stimmt. Also es gibt mittlerweile viele gute Studien. Das Thema Evidenz drängt mehr und mehr in den Sektor auch rein. Das ein Stück weit zu begleiten, Kompetenz auch mit aufzubauen, Fachgesellschaften und Organisationen zu verbinden, gemeinsam Standards zu entwickeln, und digitale Medizin auch in dieser Richtung so weiterzuentwickeln, dass es auch ein Stück weit sich als Fachrichtung entwickelt, war so ein bisschen die Motivation, das dann sich dann dem Vereinsrecht auch zu stellen und mit allen Besatzungen und nicht als Organisation und Geschäftsordnung das auch zu tun. Ja, mittlerweile gibt es die, wir sind ja seit über haben gut Mitgliedern was los, Bildungsveranstaltungen haben wir gut was auf die Beine gestellt können, in der Akte auch aktiv ist. Von daher freue ich mich sehr, dass du so viel
da. Ja. Also, wer kann da Mitglied werden? Ist das sozusagen auf ärztliche Berufsgruppen beschränkt oder ist das offen?
Nein. Also, wir haben es ganz bewusst so gemacht, dass auch anderes medizinisches Fachpersonal, sei es aus der Pflege, medizinische Fachangestellte, therapeutische Berufe Mitglied werden können. Das war uns sehr, sehr wichtig, denn wir sehen gerade im Bereich der Digitalisierung, dass es auch ein wesentlicher Faktor ist für den Erfolg dieser Systeme, Fachrichtungen und Fachgruppen miteinander zu verbinden. Und das heißt nicht nur den Kardiologen und den Neurologen zusammenzuschalten, sondern auch gegebenenfalls den Physiotherapeuten oder die Therapeutin, die den Patienten zwischendurch in Betreuung hat. Und so dass wir sagen, digitale Medizin ist ein sehr übergreifendes Fach, was nicht nur interdisziplinär, sondern auch interprofessionell gedacht werden soll. Und deswegen sind wir offen quasi für jeden oder jede, die medizinisch-therapeutischen Background in irgendeiner Art und Weise auch hat.
Nun ist die digitale, sag mal, Kompetenzvermittlung in der Ausbildung, ja, sowohl in den, sag mal, in den Fachberufen als auch in der ärztlichen Ausbildung noch, also gehört noch nicht zum Standardprogramm. Ist das auch etwas, was ihr als Fachgesellschaft entsprechend sozusagen mit unterstützt, dass das auch in die Curricula stärker dann auch mit einfließt, direkt schon in der Ausbildung?
Ja, also es ist definitiv ein Thema, das wir mit auf der Agenda auch haben. Da tut sich auch einiges, muss man sagen. Gerade so der BVMD, jetzt die Vertretung der Medizinstudierenden, ist da auch sehr eng in Austausch mit verschiedenen Universitäten. Also da tut sich auch einiges. Ich glaube, das Thema wird gesehen. Kann man mehr machen? Sicherlich ja. Sollte man vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und auch zufrieden sein, dass Themen langsam sich dann auch anfangen zu entwickeln? Auch ja. Also von daher, wir sind dran an den Themen. Ich glaube, da tut sich einiges und es ist gut verstanden mittlerweile, wie wichtig das Thema ist, auch um entsprechend die Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten werden, für die Zukunft auch auszurüsten.
Ja, etwas, was mir häufig auch in Gesprächen immer wieder begegnet ist, dass wir für die Telemedizin keine Leitlinien heute haben, also Behandlungsleitlinien in der Form. Also für die Dermatologie existieren sie, für alle anderen Fachrichtungen aber noch nicht. Also wie ist da auch der Austausch mal zwischen der DGDM und dann eben auch den anderen Fachgesellschaften in diese Richtung? Passiert da etwas? Also können wir da irgendwie in absehbarer Zeit auch entsprechende Leitlinien erwarten?
Ja. Also ich sag's mal so, der Verein bzw. die Gesellschaft erlebt immer ein Stück weit davon, wer sich auch engagiert. Bislang gibt es keine AG, die sich spezifisch mit Telemedizin auseinandersetzt. Es ist allerdings so, dass ein, zwei Mal durchaus die Punkte aufkommen und ich sehe da auch auf jeden Fall Bedarf. Also von daher sehr gerne eintreten, sich diesem Thema auch annehmen. Es gibt natürlich, sagen wir mal so ein bisschen, es muss evidenzbasiert sein. Wir sind eine Fachgesellschaft und sagen wir mal jetzt keine Werbeveranstaltung grundsätzlich für Unternehmen, sich dort zu engagieren und sich gemeinsam an den Tisch zu setzen. Wir werden dieses Jahr auch schauen, dass wir den Austausch auch zwischen den verschiedenen Fachgruppen themenspezifisch fördern. Das Telemedizin sicherlich auch ein Thema, wo es auch eine Fortbildungsveranstaltung auch von uns schon zu gab. Kann man sich sicherlich, sagen wir mal, gut auch einbringen in diese Themen. Mit im Moment laufen Schwerpunkte im Bereich auch der Outcome-Messungen in Studien zum Beispiel. Das ist eine AG, die ich bei mir habe, die AG Evidenz in der digitalen Medizin. Aus- und Weiterbildung gibt es eine AG, die sich entsprechend kümmert, Datenschutz, Datensicherheit. Und wir sind super offen, wenn sich jemand dem Thema annehmen will. Es ist halt immer ehrenamtliche Arbeit, neben der Arbeit, die man so macht, sich dem Thema Telemedizin zu widmen, ganz explizit eintreten, sich melden, da sagt keiner im Vorstand sicherlich nein zu dem Thema. Im Gegenteil, es wird sich über die Beteiligung gefreut und dann kann man das sehr gut nutzen, das Forum, um entsprechend auch Dinge voranzutreiben. Also alle Offenheit.
Super. Also dann unterstütze ich den Appell hiermit nochmal ganz eindrücklich, dann auch sich da stärker zu engagieren. Ja, also vielen Dank. Also an der Stelle muss man ja sagen, dass ihr euch da auch ja ehrenamtlich einbringt und engagiert, mit dem Ziel am Ende ja auch für einfach eine bessere Gesundheitsversorgung in Summe zu sorgen. Und da hast du jetzt den Vorsitz abgegeben, bist aber weiterhin natürlich trotzdem auch personell und zeitlich stark engagiert. Das Ganze machst du quasi nebenberuflich. Im Hauptberuf bist du Chief Medical Officer bei Casper Health. Und da seid ihr ja auch wirklich Pioniere auf einem sehr spezifischen Fachgebiet, was aber dennoch sehr versorgungsrelevant ist im Bereich der Rehabilitation. Und lass uns auch darüber jetzt gerne mal ein bisschen mehr sprechen. Und für alle die Casper Health noch nicht kennen, stell das doch bitte mal vor, das Konzept, den Ansatz, auch wie sich das auch jetzt über die Jahre entwickelt habt und wo ihr da jetzt auch gerade steht.
Ja, dann verliere ich vielleicht zuerst zwei, drei Worte, was wir eigentlich tun und dann kann ich so ein bisschen die Entwicklung vielleicht aufzeigen, denn das ist auch ganz spannend mit den Learnings auch, die wir haben, bis wir uns letztendlich in dieses Stadium entwickelt haben, in dem wir gerade sind. Was wir von Casper Health tun ist, wir sind quasi zwei größere Aspekte, die wir bringen. Auf der einen Seite ist es, dass wir den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zur Verfügung stellen, ihre Therapie zu absolvieren, indem wir eine webbasierte und aber auch appbasierte Plattformen gebaut haben, eine Software, die entsprechend es möglich macht, dass Therapeutinnen ihren Patienten jeweils die verschiedenen Therapiemodule zur Verfügung stellen. Das können einzelne physiotherapeutische Übungen sein, ergotherapeutische Sachen, Logopädie, Rezepte, Ernährungstherapie bis hin zu Gesundheitsbildungsthemen, Entspannungsübungen, also da so ein Rundumschlag an den verschiedenen Therapieformen und Modalitäten, die dort wichtig sind. Und auf der anderen Seite sind wir ein digitales Klinikkonzept. Das bedeutet, die Therapeutinnen und Therapeuten stellen wir quasi auch. Und die andere Hälfte des Unternehmens, also auch 60 Leute mittlerweile, Ärztinnen und verschiedene therapeutische Gruppen, Psychologinnen, die quasi mit den Patienten dann auch entsprechend arbeiten. Und das Konzept ist so, dass die Patientinnen in der Rehabilitation ihre Primärversorgung dann auch erstmal haben. Das können Patienten nach Schlaganfall, nach Herzinfarkt, nach Knieersatz zum Beispiel sein, dort je nach Indikation dann rehabilitiert werden für ein paar Wochen und haben dann das Anrecht, das ist quasi ein Standardangebot der DAV, also der Deutschen Rentenversicherung für ihre Patientinnen, dann eine Nachsorge zu machen, wenn sie nachsorgeberechtigt sind, noch nicht in Rente sind. Da gibt es ein paar Kriterien, da will ich jetzt keinen mit langweilen. Aber grundsätzlich eigentlich die Patienten die Möglichkeit haben, danach dann Nachsorge zu machen. Und da reden wir auch nicht von 2-3 Wochen, sondern das sind dann Monate, also 6 bis 5 Monate Indikationen, wo Patienten dann weiter zur Stabilisierung auch des gesundheitsförderlichen Verhaltens normalerweise in der analogen Welt dann einmal in der Woche mindestens in eine ambulante Einrichtung fahren, dort dann 90 Minuten trainieren und dann entsprechend wieder nach Hause fahren. Was da natürlich der Punkt ist, man weiß, dass das Angebot wenig wahrgenommen wird. Nur rund 20% der Patientinnen können das quasi wahrnehmen oder nehmen es wahr. Mit ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt keine wohnortnahen Angebote, man arbeitet im Schichtdienst, man pflegt Angehörige. Es ist nicht ganz unaufwendig, in einer Woche dann gegebenenfalls eine Stunde irgendwo hinzufahren und eine Stunde zurück für 90 Minuten Training zum Beispiel, sodass dann vor einigen Jahren dann das Konzept der digitalen Nachsorge, wie es mittlerweile heißt, früher hieß es Telerea-Nachsorge, jetzt sind wir bei dem, finde ich, schöneren Namen digitale Nachsorge angekommen, entsprechend dort die Patienten dann digital zu versorgen, was bedeutet, dass die Patienten zu Hause sind und quasi jederzeit über die App, über die Webanwendung trainieren können, ihren individuellen Trainingsplan dann auch haben, der angepasst ist auf die Beschwerden, die Defizite, die Bedürfnisse, die dann auch da sind und werden quasi im Hintergrund dann aber nicht einfach irgendwo im Hintergrund, da läuft eine Software und keiner ist da, sondern es gibt dann einen spezifischen Therapeuten, der dann den Patienten oder die Patientin über die gesamte Zeit dann auch betreut, gegebenenfalls auch sieht, wir haben zum Beispiel auch onkologische Patienten, also die sind komplett indikationsoffen und für alle Indikationen dort zugelassen, ist 6 bis 12 Monate eine lange Zeit. Da kann es zum Beispiel sein, dass es zum Rezidiv kommt und es eine eine psychische Krise auch entsteht und so ein bisschen die Frage steht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und wir da die Möglichkeit haben, dass dann auch zum Beispiel Kollegen approbierte Psychotherapeuten bei uns hinzuziehen, können dann natürlich keine richtige Psychotherapie machen, das nimmt das Konzept nicht auf, immer aber dann durchaus meine Einzelintervention zu machen, eine halbe Stunde das Gespräch führen und auch gemeinsam orientiert zu gucken und das ist so ein bisschen auch das, was wir tun als Lotsenfunktion, wo kann ich mich denn ambulant jetzt vorstellen, was sind meine Möglichkeiten, wo kriege ich jetzt Hilfe, und dann auch gemeinsam zu schauen, dass der Übergang von Rehabilitation zurück in diesen ambulanten Sektor gut funktioniert und entsprechend auch geleitet ist, wenn da noch Bedarf ist. Und das ist so ein bisschen das, was wir primär tun, schwerpunktmäßig in der Nachsorge, mittlerweile aber auch ein Präventionsangebot, was ganz gut angenommen wird, wo die Patienten die Möglichkeit haben, theoretisch jeder, der bei der Deutschen Rentenversicherung ist und wie es schon heißt im Konzept der DRV, erste Zipperlein hat, hat theoretisch die Möglichkeit, Präventionsleistungen in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es auch eine digitale, hybride Variante von, die wir machen, haben aber zum Beispiel auch Intervallreha-Konzepte, wo Patienten erst stationär sind, bei uns eine Phase trainieren, dann wieder stationär sind, wieder bei uns eine Phase digital trainieren, für zum Beispiel Adipositas, also Patienten, die Probleme haben mit Übergewicht und auch für Post-Covid, wo wir die Patienten teilweise dann mit den stationären Einrichtungen zusammen wirklich dann auch länger als ein paar Monate, sondern über einen Jahr betreuen gemeinsam.
Ja. Wie viele Patienten habt ihr da gerade in der Betreuung so parallel?
Ja, also jetzt im Moment, wenn man über alle Kliniken, also unsere digitale Klinik schaut und auch andere Kliniken, haben wir dort über 11.000 Patienten, die quasi gleichzeitig trainieren, in der Therapie sind und entsprechend betreut werden. Genau, und im letzten Jahr, es ist jetzt sehr, sehr stark gewachsen, sind es insgesamt, die Patienten bleiben ja länger, also wie gesagt 6-12 Monate, sind es insgesamt knapp 25.000 Patientinnen gewesen, die eine digitale Nachsorge gemacht haben mit uns.
So, nun ist digitale Nachsorge ja nicht vom Himmel gefallen. Es war ja ein langer und auch harter Weg, da hinzukommen, diese Angebote zu etablieren, wie gesagt, die Evidenz dafür zu schaffen, dass sie gleichwertig sind zu dem, was dann auch vor Ort in der Praxis oder in der Klinik passiert. Lass uns diesen Weg nochmal so gemeinsam nochmal nachzeichnen. Also du hast ihn ja auch federführend persönlich intensiv mitbegleitet.
Ja, also das Spannende ist, das erzähle ich auch immer, wenn wir in den Kliniken unterwegs sind, wenn es so ein bisschen darum geht, warum habt ihr denn da jetzt eine eigene digitale Klinik eigentlich gebaut? Warum? Ihr habt doch die Kliniken, die quasi mit euch zusammenarbeiten. Wir sind ja ursprünglich als Softwareanbieter gestartet. Also uns gab es, also natürlich war medizinisches Fachpersonal involviert in der Gestaltung der App. Aber dass es jetzt wirklich wir die Patientinnen und Patienten selber betreut haben, hat am Anfang eigentlich gar keine Rolle gespielt. Und haben dann aber bei den ersten Kunden, und ich meine, da reden wir jetzt von vor 7 Jahren, Kasper ist jetzt 8 geworden quasi, jetzt vor kurzem erst, haben wir dann doch relativ schnell gemerkt, dass es in der Klinik, wenn es mal angelaufen ist und das rund läuft, dann doch relativ viele Patientinnen und Patienten das Angebot auch wahrnehmen möchten. Und man sich vorstellen muss, wenn die Patienten 6 Monate lang bleiben und es werden 2, 3, 4 Patientinnen pro Woche oder auch 5 geschickt, dann akkumulieren die relativ schnell, dass man dann so 50 bis 100 Patienten auf der digitalen Schippe quasi hat. Und die Kliniken dann relativ schnell gesagt haben, so, wir schaffen das neben dem stationären Alltag hier überhaupt nicht, parallel noch. Wir müssen mit Kasper wieder aufhören. Das geht nicht. Wir schaffen das nicht zu gewährleisten, dass die Patienten noch betreut sind. Weil es natürlich schon so ist, man kann dann sagen, okay, am Donnerstag plane ich jemanden frei, der am Nachmittag mit dem Patienten in Kontakt tritt, schreibt aber Freitagmorgen einen Patient, hey, ich habe ein Problem, ich habe im Garten gearbeitet, meine Schulter tut weh, ich kann jetzt meine Übungen gerade so nicht machen. Dann ist niemand da, der den Therapieplan verändert oder antwortet oder auch in einem Fall, wo es wirklich gesundheitliche Probleme gibt, entsprechend dort dann auch eingreift, was natürlich dazu führt, dass die Therapieadhärenz, also die Therapietreue entsprechend auch nicht gut war. Und wir dann, sagen wir mal, so ein bisschen dahin gekommen sind zu sagen, so okay, wie können wir das denn kompensieren? Und so die ersten Ansätze für einzelne Kliniken, da waren sie therapeutisch von außen quasi so als Leihgabe quasi mit zu unterstützen. Und wir dann aber über die Zeit auch gemerkt haben, wenn wir das ein Stück weit zentralisieren und auch standardisieren, denn digital arbeiten zu können, ist schon auch was anderes. Man hat andere Möglichkeiten, aber auch andere Limitationen, als man das jetzt aus der Praxis als Physiotherapeut oder Therapeutin kennt. Da entsprechende Standards aufzusetzen und das Ganze zu zentralisieren, um die Schulung, um die Standards auch entsprechend einzuhalten. Da dann so ein bisschen die Kasper Klinik als digitales Zentrum für Gesundheit entsprechend gegründet worden ist und jetzt, wie gesagt, in den letzten 2, 3 Jahren auch sehr stark bis auf jetzt 60 Mann- und Frau-Stärke gewachsen ist, das dann weiter standardisiert und wir mittlerweile auch seit 2 Jahren jetzt die Qualitätsmanagement-Zertifizierung absolviert haben und entsprechend dann halt auch das Zertifikat bekommen haben, genauso wie das Reha-Kliniken auch machen müssen, also nach den gleichen Standards. Da ist natürlich, sage ich jetzt mal, das Thema Hygiene spielt eine bisschen andere Rolle, weil wir ja quasi nicht vor Ort sind und jetzt auch Reanimationstraining schwierig, aber dass wir Notfallprozesse haben, was passiert, wenn ein Patient, wenn wir den im Videocall haben und gerade Therapien umkippt und nicht mehr erreichbar ist. Für solche Themen brauchen wir Prozesse. Die müssen im Digitalen auch funktionieren, um das entsprechend so aufzusetzen, dass das gleiche Qualitätsniveau hat, wie auch die Kliniken, die Patienten vor in der Reha versorgen und daran anschließen zu können, war dann quasi so der letzte Schritt vor 2 Jahren zu sagen, so wir professionalisieren das jetzt komplett und wir sind ein vollwertiges virtuelles Klinikkonzept mit allen Strukturen, sei es über Datenschutzbeauftragter, bis hin zu Marketing, was da auch mit unterstützt, Personalwesen entsprechend und alle Fachrichtungen wie in der Reha-Klinik quasi dann auch vorhanden sind, um die Patienten und Patientinnen zu betreuen.
Also ich finde es super, super spannend und ich habe auch noch ganz viele Fragen und ich freue mich, dass wir auch noch ausreichend Zeit heute übrig haben, Filippo. Also wenn es auch Fragen von den Zuschauern und Zuschauern gibt, dann stellt die gerne. Und was mich besonders interessiert, mal auch als Unternehmer, der natürlich Videokommunikationssoftware entwickelt und auch im Gesundheitswesen beheimatet ist, ist die Fragestellung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, also in der Kommunikation und auch den Kompetenzen, die dann Therapeuten benötigen, im Umgang mit den Patientinnen. Also das ist ein Unterschied, ja, ob ich Patienten vor Ort in der Praxis in Empfang nehme, mit ihm sprechen kann, ihn anfassen kann. Im Vergleich zur rein digitalen Kommunikation. Also was waren da für euch so die wesentlichen Learnings? Was sind da vielleicht auch Erfolgsfaktoren, die ihr identifiziert habt? Also es funktioniert besonders gut. Was sind so Must-Have, die wir auch da in der digitalen Kommunikation etablieren müssen?
Ja. Also rein fachlich ist es natürlich so, dass eine gewisse Grundkompetenz mit den digitalen Medien da sein muss. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass unsere Therapeutinnen und Therapeuten wie in so einem digitalen Cockpit quasi sitzen. So ein bisschen digital affiner muss man nicht sein. Man kann das bei uns auch lernen. Aber wenn man sagt, so, ach, Computerarbeit ist so gar nicht meins, dann passt es nicht so gut zu uns und auch andersrum dann nicht, da wird dann auch keiner glücklich. Es ist sicherlich so, dass die Therapeutinnen, und da legen wir auch großen Wert drauf, ein bisschen breiter auch ausgebildet werden, neben ihrer eigenen Fachrichtung, weil je nachdem, wer Bezugstherapeut primär den Patienten führt und auch sieht, muss dafür sensibilisiert sein, zu sagen so, in letzter Zeit gefiel mir die Stimmung nicht so. Ich sollte vielleicht mal schauen, dass ich ein Konsil einstelle für meine psychologischen Kollegen oder auch ein ärztliches Konsil. Also da so ein bisschen generalistischer auch noch Zusatz auszubilden. Das bedeutet, das muss da jetzt keiner eine volle Ausbildung daneben machen oder jetzt auch Arzt werden. Aber zumindest an den Grenzflächen zu sagen, so, das finde ich jetzt gar nicht so gut. Oder kommt ein neuer Befund rein, da muss jetzt ein ärztlicher Kollege drauf gucken. Von außen, das ist sehr, sehr wichtig. Dann auf der Metaebene sicherlich auch, die Therapeutinnen, die Bezugstherapeuten haben eine große Funktion, auch die Patientinnen zu motivieren, was wesentlich auch über Bindungen entsteht. Das muss man sagen, diese Bindung auch aufzubauen, auch wenn es vielleicht etwas schwieriger ist als im persönlichen Umfeld. Und die Therapeutinnen stehen ja regelmäßig mit dem Patienten auch in Kontakt und fragen, wie geht's Ihnen? Ihr Therapiefortschritt ist so. Es werden individuelle Therapieziele auch immer vereinbart am Anfang, die dann auch entsprechend aufgegriffen werden, zu sagen, hey, wie weit, ne, das einzelne Therapieziel zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Enkel wieder heben können oder ich möchte, weil das sind alltagsrelevante Ziele, zu sagen, wir verbessern ihre Beweglichkeit. Das ist nichts Anfassbares für die Patientin. Das muss runtergebrochen werden auf ein Level, dass sie das auch alltagsrelevant spüren, weil das ist das, was sie wollen. Ihnen ist, sage ich jetzt mal, egal, ich kann mein Knie strecken im X-Winkel, sondern sie wollen alltagsrelevante Tätigkeiten wieder machen können, wieder arbeiten können. Wie gesagt, mit dem Enkel spielen, mit dem Hund gehen und das nachhalten und dort Bindung aufzubauen, ist auch ein großes Thema, was sicherlich auch, sagen wir mal, gewisse Menschen dann auch vielleicht eher für diese Arbeit prädestiniert. Denn man ist schon so ein bisschen Gesundheitslotse, auch neben der reinen Ausbildung, die man mitbringt. Was sicherlich auch in der Analogie auch eine Rolle spielt, will ich gar nicht absprechen. Die Art und Weise, wie die Bindung entsteht, ist aber anders. Von daher ist da sicherlich auch auf der Metaebene eine Kompetenz, die man aufbauen muss, wie entsteht Verbindlichkeit, auch wenn die Person nicht neben mir steht.
Mimik und Gestik und auch die Tonalität hat natürlich auch in einer Videosprechstunde oder in einer Videokonferenz noch deutlich mehr Gewicht. Ja, weil natürlich das, was ich empfange, limitierter oder fokussierter ist. Also schult ihr da das Personal dann auch entsprechend auf solche Situationen?
Ja, auch mit schwierigen Situationen. Also ich meine, es passieren auch Themen, das möchte man natürlich nicht, aber gehört zur Realität dazu. Die Möglichkeit, eine Kamera zu nutzen, zeigt unter Umständen Dinge, die auch zumindest in diesem Kontext nicht in einer Kamera gehalten werden sollten. Auch solche Dinge passieren und auch Umgang mit schwierigen Situationen müssen entsprechend geschult werden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für solche Situationen vorzubereiten, klar festzulegen vom Prozess her, was bedeutet dann, was passiert dann auch, und Regeln auch klar aufzustellen. Das muss spezifisch geschult werden, entsprechendes Handwerk zu geben. Und alle, wie gesagt, bekommen im Rahmen der Schulung dann auch Themen an die Hand, denn wir sind an den Menschen alltagsrelevant dran. Da kommen auch Fragen auf mit, ich bin jetzt komplett verschuldet, was kann ich tun? Dass da jetzt keiner Lebensberatung spielen muss, ist klar. Aber man sollte im Repertoire haben, das schulen wir auch spezifisch, dann zu sagen, Mensch, es gibt Beratungsstellen, Schuldnerberatung, häusliche Gewalt zum Beispiel spielt auch ein Thema, auch während Corona haben wir das gemerkt, wissen wir auch aus den Studien, dass das zugenommen hat. Dass es durchaus dann auch Fälle gab, wo nicht Zeuge direkter Gewalt, aber die Auswirkungen auch. Und man sagt, Mensch, warum können Sie denn eigentlich jetzt die Woche wieder nicht trainieren? Und dann Themen auch von häuslicher Gewalt zum Beispiel aufkommen. Auch das ist es wichtig, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diese Themen vorzubereiten und ihnen gute Möglichkeiten zu geben und entsprechend durch Intervision und Supervision solche Themen auch aufzufangen im Team. Denn man ist an den Menschen ganz nah dran, was es schön macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch herausfordernd.
Ja. Nun, habt ihr auch einen langen Weg hinter euch, um tatsächlich auch ja die Gleichwertigkeit der digitalen Nachsorge auch nachweisen zu müssen und zu können gegenüber dem, was vor Ort passiert? Wie habt ihr das gemacht? Was hat am Ende dazu geführt, dass ihr da auch entsprechend die Freigabe gekriegt habt und damit auch die Finanzierung?
Ja, also wir sind ja als Modellprojekt gestartet über die Deutsche Rentenversicherung, die sind ja primär der Kostenträger, woher das Geld dann auch kommt, und sind im Modellprojekt gestartet in kleineren Kliniken, dort entsprechend dann auch über die verschiedenen Fragebögen, die zur Qualitätssicherung der Deutschen Rentenversicherung auch uns mitgegeben worden sind, entsprechend abgefragt, um dort zu sehen, dass solche Themen wie Patientinnenzufriedenheit, subjektiver Behandlungserfolg entsprechend gleich sind und nach 2 Jahren dann auch diese Phase abschließen konnten, zu sagen, wir sehen in diesen Werten eine Gleichwertigkeit. Es gab auch Trends für höhere Patientinnenzufriedenheit. generell, wobei ich nicht sagen will, dass die analoge Nachsorge schlecht ist. Im Gegenteil, es ist halt eine gute Möglichkeit für Patientinnen, die keinen Zugang haben, das entsprechend dann auch als gleichwertig mitzubekommen. Wir haben darüber hinaus eine größere Studie mit 1056 Patienten, glaube ich, waren das, also relativ große Stichprobe, teilrandomisiert kontrollierte Studie auch entsprechend gemacht, wo nichts versus analog versus digital quasi auch lief und sich dort auch entsprechend zeigte, dass in härteren Outcomes wie Workability Index, also die Arbeitsfähigkeit und entsprechend dann auch subjektive körperliche Verbesserungen oder auch psychische Verbesserungen, sich gerade im Bereich körperliche Verbesserungen auch der Arbeitsfähigkeit sich zeigte, dass dort die digitale Nachsorge ein kleines Stückchen signifikant überlegen auch war. In den Subgruppenanalysen ist natürlich so, die Gruppen sind so ein bisschen jünger, sodass sich diese Effekte dann, je nachdem auf welche Subgruppe man schaut, sich dann auf gleichwertig einpegeln. Aber ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, wenn man sich die Evidenz anguckt, dass wir relativ gute Basis haben zu sagen, die steht dem nichts nach. Das ist keine Alternative, wenn es sonst nichts anderes gibt, sondern es ist eine gleichwertige Möglichkeit, Patienten entsprechend gut zu therapieren. Natürlich mit Kontraindikationen, ganz klar. Sonst ist es keine Nachsorge zweiter Klasse, sondern eine gleichwertige Möglichkeit, Patienten gut und vielleicht auch alltagsnäher zu versorgen an der Stelle.
Ja, und nun stehen wir natürlich auch, was die Versorgung angeht, vor immensen Herausforderungen. Ja, also der Fachkräftemangel macht natürlich auch vor der Nachsorge nicht Halt. Ich glaube, umso mehr müssen wir uns auch mit dann digitalen oder hybriden Konzepten auseinandersetzen. Was sind eure Pläne oder auch eure Ambitionen jetzt für Casper Health und auch die Casper Klinik, wenn wir jetzt mal wirklich nur so auf die nächsten 12, 24 Monate schauen?
Also es wird sicherlich für uns ein Thema sein, die Gebiete, in denen wie zum Beispiel jetzt Prävention und digitale Rehabilitation, dort entstehen auch erste Fachkonzepte auf Seiten der Kostenträger, sogenannte digital flexibilisierte Rehabilitation, also quasi in die Vorphase der Nachsorge reinzugehen, dort uns entsprechend mit den Themen auch weiter zu beschäftigen, das Thema auszubauen, sicherlich für uns auch die Möglichkeiten weiter auszuloten, die Technologie bietet. Ich meine, künstliche Intelligenz zum Beispiel ist ein Thema und jetzt weniger in der therapeutischen Steuerung von Versorgungsprozessen. Das obliegt aktuell und wird es sich auch in der nächsten nahen Zukunft nicht ändern, weiter den Therapeutinnen, wo es eher um spannende Aspekte geht, wie zum Beispiel auch Therapie-Content entstehen kann. Also ich meine, wir kennen ChatGPT, solche Sachen wie Sora, warum mit solchen Tools nicht dann auch zum Beispiel hochspezifisch in Themen reingehen, wo sehr individualisiert auch Content entsprechend bereitgestellt werden kann. Also das sind alles so technologische Themen, mit denen man anfängt zu experimentieren, so ein bisschen zu schauen, wie sind denn die Möglichkeiten da, um da up-to-date zu bleiben und auch die Chancen letztendlich zu sehen und auch mit einzubringen. Also das sind Themen, wo wir mal anfangen, über den Tellerrand zu gucken und zu experimentieren. Jetzt nichts in der Anwendung haben, aber schon schauen, was sind Möglichkeiten, um die Therapie auch weiter zu verbessern.
Ja, also auch an der Stelle dann auch mehr Hilfe zur Selbsthilfe dann auch für Patientinnen zu geben.
Ja, definitiv. Denn am Ende muss man sagen, gerade Ziel der Nachsorge, aber auch der Prävention, ist es sie ja nicht abhängig zu machen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben und so weit zu befähigen, selbst für ihre Gesundheit zu sorgen und auch Gesundheit zu erhalten. Darum geht es ja im Endeffekt, sei es in der Prävention oder nach der Rehabilitation auch, und sie dort quasi gut hinzubringen, zu begleiten und dann aber auch Stück für Stück loszulassen und zu sagen, lauft selber, ist definitiv eine wichtige Aufgabe dann auch. Von Nachsorge, aber auch von Prävention.
Ja. So, jetzt hat uns hier auch die erste Frage erreicht, die sich auch mal so ein Stück weit eingliedert. Philippe, und das, was wir eben besprochen haben, die Frage lautet, welche Auswirkungen hat die telemedizinische Versorgung auf die Arzt-Patienten- oder auch Therapeuten-Patienten-Beziehungen und die Patientenzufriedenheit? Also das ist ein Thema, das habe ich auch in einer meiner früheren Folgen mit einer Hausärztin schon diskutiert, die gesagt hat, also dass ich telemedizinisch arbeite, hat bei mir die Patientenzufriedenheit erhöht. Das ist nicht für jeden Patienten geeignet, aber für die, die das können und die Lust drauf haben, es ist eine Riesenerleichterung. Viele Gründe, warum das so ist, hast du auch schon genannt. Wie ist das bei euch auch an der Stelle? Also bekommt ihr da auch ganz konkretes Feedback von Patientinnen dazu diesem Thema?
Ja, also ich würde schon schätzen, dass die Patientenzufriedenheit bei uns relativ, also nicht relativ, sondern gut ist. Da haben wir, wir führen selber laufend Befragungen durch, um auch zu schauen, dass das alles gut bleibt, auf einem Wert von 96-97% sehr zufrieden und zufrieden laufen, was, denke ich, ganz passable Werte auch sind. Und ich glaube, steht und fällt dann einfach damit, welche Möglichkeiten bestehen, dort auch Interaktionen zu haben, weil einfach die Möglichkeit besteht, ich schreibe, gut, Samstag, Sonntag antwortet keiner, aber dann am Montag spätestens kann ich dann auch mit individuellen Themen kommen, wie zum Beispiel zu sagen, Mensch, ich habe im Garten gegraben, mir tut jetzt die Schulter weh, können wir dir vielleicht den Trainingsplan umstellen, bis hin zu persönlichen Wünschen, ich würde gerne vielleicht auch ein bisschen Gewicht noch mit verlieren, sagen wir natürlich auch nicht nein, solange die Leute natürlich im normalen Rahmen sind. Und ich glaube schon, dass es ein Stück weit natürlich von der Situation abhängt, aber die Arzt-Patientin-Beziehung davon auch profitieren kann, unkomplizierter in Kontakt treten zu können an der Stelle und mit weniger Hürden das verbunden zu haben, es auch besser organisieren zu können in dem Moment, als es vielleicht in der Praxis ist, wo dann doch der ein oder andere Notfall rein spaziert und den ganzen Vormittag crasht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das kann uns eigentlich nicht passieren, sodass dann auch die entsprechende Zeit, die geplant ist, dann auch mit dem Patienten oder der Patientin verbracht werden kann und wir durch das flexible Team sehr individuell halt reagieren können auf das, was der Patient oder die Patientin gerade braucht. Und sodass ich glaube, dass dadurch wesentlich durch diese Bindung auch Patientenzufriedenheit aufrechterhalten wird, insbesondere auch mit dem festen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die man dann auch hat und gegebenenfalls den Rest koordiniert.
Ja. Ja, vielen Dank auch für die Erläuterung an der Stelle und du bist ja in deiner Funktion Chief Medical Officer. Also was macht denn ein Chief Medical Officer dann? Also was ist da eigentlich deine Aufgabe dann auch in diesem ganzen Kontext?
Ja, also so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es wesentlich natürlich, sagen wir so ein bisschen als ärztlicher Leiter oder medizinischer Leiter der Kasper Klinik, sie entsprechend dann auch zu leiten. Ich habe einen leitenden Oberarzt, selber Rehabilitationsmediziner mit dem Team dann auch, die die Patientenversorgung direkt machen. Eine super therapeutische Leitung. Es gibt das Abrechnungs- und Administrationsteam, was auch mit bei mir liegt. Also es ist wie eine Klinikleitung quasi, die ich gemeinsam dann auch mit dem kaufmännischen Partner, mit Max, einem der beiden Gründer, dann auch habe. Und das andere Team, was ich habe, ist das Forschungs- und Entwicklungsteam oder Research and Development, wie es bei uns neudeutsch intern heißt, wo es darum geht, auf der einen Seite Studien aufzusetzen und zu begleiten, aber auch neue Versorgungsmodelle zu entwickeln. Also wo zum Beispiel digitale Prävention bei rausgefallen ist, auch die Entwicklung der Intervallreha-Konzepte zum Beispiel, wo es darum geht, Kliniken fachspezifisch zu betreuen, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen und wie gesagt, den Blick auch so ein bisschen nach vorne zu haben, den Markt zu beobachten, also so ein bisschen so ein Misch aus Business Development, Forschung und Entwicklung, Entwicklung jetzt nicht im Sinne der App-Entwicklung, da haben wir eigene, sehr fähige andere Departments, da braucht man mich nicht hinsetzen und entwickeln lassen, geschweige denn das leiten zu lassen. Es geht eher um Versorgung weiterzuentwickeln, um die nächsten Schritte vorauszusehen, sich mit den Fachkonzepten der deutschen Rentenversicherung auseinanderzusetzen, Impulse aus dem Markt, aus den Kliniken zu bekommen, Wünsche aufzunehmen, uns entsprechend für uns so zu übersetzen, dass wir dann das unternehmerisch verwerten können, aber auch intern medizinisch prozessual.
Ja. Das Thema Hospital at Home ist ja sozusagen schon wird seit Jahren oder Jahrzehnten ja immer wieder diskutiert. Nun kommen wir ja dahin, dass auch die Telemonitoring-Lösungen ausgereifter werden, dass wir auch Wearables haben, die auch viel besser und genauer Daten erfassen. Einige größere Kliniken und Klinikketten, auch vor allem international, sind da ja schon sehr, sehr weit. In Deutschland tun wir uns dann naturgemäß ein bisschen schwerer, obgleich ich auch wahrnehme, dass da was passiert. Wie ist da auch der Austausch, ich sag mal, in der Community untereinander? Weil ihr habt natürlich unglaublich viele Erfahrungen schon gesammelt, jetzt eine digitale Klinik aufzubauen, zu managen, die Operations hinzukriegen. Du hast ja gerade schon geschildert, was alles dazugehört. Also gibt es da auch Anfragen von anderen Krankenhäusern oder Klinikketten, die sich da auch zu diesem Konzept informieren? Wie ist da sozusagen die Gemengelage gerade?
Ja, also definitiv. Es ist so, dass es bei uns im Modell ja auch Klinikgruppen gibt, also größere Klinikgruppen, die für sich selber auch beschlossen haben, es zu zentralisieren, also eine ähnliche, kleinere, aber ähnliche Struktur aufzubauen, wie wir es haben. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir in einem regelmäßigen Qualitätszirkel zusammensitzen, gemeinsam jetzt auch gerade Anforderungen aufschreiben, die jetzt auch über das Konzept der deutschen Rentenversicherung hinausgehen, weil wir sagen, wir aus der Praxiserfahrung wollen uns zu diesen Standards committen und auch sagen, das ist wichtig für uns, weil wir wissen, Therapieadhärenz hängt davon ab, diese Patientensicherheit hängt davon ab. Und da entsprechend, ist keine Regulatorik, aber zumindest wir für uns sagen, wir arbeiten mit dem System so oder so, weil am Ende, wenn eine Klinik sagt, sie nutzt das System für sich alleine, obliegt es ihr, das System zu nutzen, unter Umständen auch die Kompetenz aufzubauen oder sie dann Worst Case auch nicht zu haben. Weil am Ende sage ich immer, wir wir die Software alleine ist das Auto, es muss halt jemand drin sitzen, der das anständig fahren kann. Und entweder wir tun das dann oder andere zentralisierte Strukturen. Man muss überlegen, wen man dort einsetzt, weil es ist was anderes. Also es ist ein anderes, es ist ein E-Auto, normales Auto ist vielleicht auch ein schlechter Vergleich jetzt, aber es ist, das Auto fährt sehr anders als das analoge Auto. Und da entsprechend auch Standards zu schaffen, die im Endeffekt ja auch dafür sorgen, die Akzeptanz zu stärken, ist sehr, sehr wichtig. Was ich sagen muss, was ich mir wünschen würde, da du es explizit ansprichst, wir sind mit der Rea natürlich da so ein bisschen in der Nische, aber ich glaube, dass wir viele Prinzipien, die wir sehen und aufbauen, durchaus auch in die Akutkrankenhauswelt übertragen können. Nicht alles, gar keinen Fall. Und die Patienten befinden sich in einer ganz anderen, vielleicht auch vulnerableren Phase, als es bei uns sind. Aber ich glaube schon, dass es ein paar Prinzipien, Erfahrungen gibt, die sich durchaus vielleicht auch lohnen, in dem anderen Kontext betrachtet zu werden. Wenn da jetzt jemand zuhören sollte, wir freuen uns auf jeden Fall über Austausch zu dem Thema, denn im Moment ist Reha so ein bisschen Nische. Ich glaube, da passiert ganz viel, was durchaus auch einen Impuls in anderen Bereichen haben könnte.
Ja, also das war jetzt nämlich auch mein Gedanke an der Stelle, weil mal gerade was so prozessuale Themen, Technik, Datenschutz, Prozesse angeht, ich glaube, da haben wir sehr viele Parallelen. Und ja, du bist nächste Woche wahrscheinlich auch auf der DEMEA, also insofern, da kann sich sicherlich ganz kurzfristig auch die Möglichkeit für einen Austausch ergeben und ansonsten stehst du natürlich auch so unabhängig von der DEMEA für Nachfragen und Austausch zur Verfügung. Also man findet dich bei LinkedIn, man findet dich über den Verband, man findet dich sozusagen über Kaspar Held direkt und ja, an der Stelle, Philippe, auch von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank für die extrem spannenden Einblicke in deinen persönlichen Werdegang, deine Motivation, auch Themen zu verändern und vor allen Dingen auch nochmal die Reise von Kaspar Helz mit dir mal nachzuvollziehen und auch besser zu verstehen, was ihr da macht, wo ihr hinwollt. Und also das Schlusswort gehört dir. Gibt es etwas, was du hier noch unseren Zuschauern oder auch mal der Community an sich mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, sehr gerne. Also ich will jetzt gar nicht lange rumschwafeln. Es ist eine super spannende Zeit und es verändert sich gerade extrem viel. Und ich glaube, es liegt an uns, sich jetzt aktiv einfach auch einzubringen in den Diskurs, die richtigen Fragen zu stellen und sich aber ergebnisoffen auch in Diskussionen reinzubewegen und es mitzugestalten. Denn sonst wird es für uns mitgestaltet werden oder wir kommen in die sehr starke Not, durch demografischen Wandel ad hoc Dinge ändern zu müssen. Ich glaube, jetzt ist ein super wichtiges Zeitfenster, die Chancen richtig zu evaluieren, die Spreu vom Weizen zu trennen und dann es aber auch mit ein bisschen Mut in die Versorgung zu bringen, zu lernen, um das Thema voranzutreiben. Das ist eine große Chance und wir sollten uns nicht abhängen lassen. Deswegen ein bisschen Mut für die Themen würde ich mir wünschen.
Ich würde sagen sogar viel Mut. Wir brauchen viel Mut, Enthusiasmus, Durchhaltevermögen und vor allen Dingen brauchen wir, glaube ich, auch Zusammenarbeit und Partnerschaften und in diesem Sinne ja freue ich mich auch auf die anstehende DEMEA, weil ich glaube, der Austausch, das wechselseitige Lernen, die Neugier aneinander ein ganz, ganz wesentliches Element auch ist, um wirklich auch Innovationen in die Versorgung zu bekommen. Und ja, in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für die Einblicke. Alles Gute und bis bald.
Vielen Dank.